Vor 2 Wochen habe ich die Lektüre von Humes Text über die Wunder da mal vorläufig beendet und man kann das Ergebnis von außen betrachtet, also wenn man nicht seine innere Argumentationslogik berücksichtigt, in 2 Verschiebungen sehen. Das erste ist der endgültige Wechsel vom Wunder, durch das die wirkende Gegenwart Gottes bezeugt wird, zu einem Wunder, das seinerseits erst einmal bezeugt werden müsste, aber eben nicht bezeugt werden kann, wie er argumentiert. Die andere Verschiebung betrifft die Begriffe des Wunderbaren und Seltsamen als solche. Das sind jetzt eben nicht mehr Phänomene, die von einer auf welche Weise immer vorgegebenen Norm abweichen, sondern einfach ungewöhnliche Phänomene. Also jetzt ist es wirklich so, dass das Seltsame gegen das Gewöhnliche oder Gewohnte steht. Man könnte noch eine dritte Sache bei Hume interessant finden, dass nämlich bei seiner Diskussion der Wunder überhaupt nicht mehr angestreift wird an die Frage der Wirksamkeit Gottes. Also das ist der Punkt, dass selbst dort, wo er, das steht ja außer Zweifel, dass er dem religiösen Enthusiasmus eine besondere Bedeutung zumisst. Das ist ein wichtiger Punkt bei ihm. Aber eine direkte Beziehung zwischen dem religiösen Enthusiasmus und dem Inhalt der wundersamen Begebenheit kommt überhaupt nicht in den Blick. Das heißt, es ist schon klar von Anfang an, wo er darüber redet, dass was er als religiösen Enthusiasmus charakterisiert, eine Haltung ist, die von jeder Art von Aberglauben als Verstärkung akzeptiert würde. Und er redet auch durchwegs, ohne jede Ausnahme, vom Wunderglauben als Aberglauben. Ja, also das ist ein, für ihn ist er, es gibt keine einzige Stelle, wo der Wunderglaube nicht sozusagen Aberglaube wäre. Und da möchte ich jetzt nochmal einen Punkt artikulieren, den ich immer schon versucht habe zu machen. Er kann durchaus recht haben damit. Und ich würde auch sagen, dass er, also ich würde nicht sagen, dass ich dagegen jetzt sofort einen Einwand habe, den Wunderglauben als Aberglauben zu nehmen, von Anfang an. Aber entscheidend ist zu sehen, wie groß der Bruch ist, der damit gegenüber der mittelalterlichen Fragestellung entsteht. Weil es ja dort eigentlich um nichts so sehr ging, wie genau so einen Unterschied machen zu können zwischen dem Glauben an Wunder und dem Aberglauben andererseits. Die ganze Bemühung ist darauf gerichtet gewesen, so einen Unterschied zu finden, wenn auch vielleicht völlig erfolglos, und zwar erfolglos im Sinne der eigenen Ansprüche und erfolglos in der historischen Dimension, dass jetzt jemand, ohne dass er wirklich in die Parade gefahren wäre, das sozusagen als das Gleiche behandeln kann. Also jetzt geht es nur mehr um den Unterschied zwischen einem extrem unwahrscheinlichen Phänomen und einem, das noch darüber hinausgeht und einem Naturgesetz widerspricht. Wobei aber ein Naturgesetz auch wieder nichts anderes ist als eine Ursache-Wirkungsbeziehung, für die die Erfahrung eben kein Gegenbeispiel gebracht hat. Und das ist der Punkt, auf den sich ja auch Wortmeldungen ihrerseits während der letzten Vorlesung bezogen haben. Da gibt es ein Beispiel bei Hume, das ganz interessant ist, also das und vielleicht noch eine kleine Stelle, lese ich Ihnen jetzt mal noch vor. Da gibt es ein Beispiel bei Hume, das diesen Skrupeln, die man da haben kann, Rechnung trägt. Also ziemlich gegen Ende sagt er dann, for I own, also ich gebe zu, that otherwise there may possibly be miracles or violations of the usual course of nature of such a kind as to admit of proof from human testimony. Also ich gebe schon zu, es könnte sowas geben. Huh? Interessant, ne? So perhaps it will be impossible to find any such in all the records of history. Thus, suppose, jetzt Gedankenexperiment, suppose all authors in all languages agree that from the 1st of January 1600 there was a total darkness over the whole earth for 8 days. Suppose that the tradition of this extraordinary event is still strong and lively among the people, that all travelers who return from foreign countries bring us accounts of the same tradition without the least variation or contradiction. It is evident that our present philosophers, instead of doubting the fact, ought to receive it as certain, also das sollte man, müsste man anerkennen, and ought to search for the causes, hence it might be derived. Also man müsste es dann als Faktum anerkennen und halt erneut sich auf die Suche nach Ursachen machen. The decay, corruption, das ist jetzt eine sehr interessante Passage, the decay, corruption and dissolution of nature is an event rendered probable by so many analogies that any phenomenon which seems to have a tendency towards that catastrophe comes within the reach of human testimony, if that testimony be very extensive and uniform. Also das ist erstaunlich, nicht? Also da würde er sagen, das ist ein Fall, wo man das anerkennen müsste, wo ein Naturgesetz in Frage gestellt ist und wo jeder, wie wir sagen würden, vor einem Wunder steht. Da stehen wir vor einem Wunder. Die adäquate, irgendwie scheint es, jetzt muss man zwei Facetten, glaube ich, unterscheiden, irgendwie scheint es so, dass die adäquate Reaktion, die er vorschlägt, wäre eben einfach nach den Ursachen zu suchen und daraufhin das Naturgesetz allgemeiner zu formulieren. Da komme ich gleich darauf zurück. Aber der eine Satz, der da sagt, the decay, corruption and dissolution of nature is an event rendered probably by so many analogies. Wie soll ich sagen? Das ist sozusagen einerseits ein bisschen eine Anweisung, in welcher Richtung man nach so einem Gesetz suchen könnte. So eine allgemeine, naja, so eine Art Entropie-Vorwegnahme oder sowas. Aber man könnte es natürlich auch als eine Alternative dazu, ein Alternativangebot, einfach eine andere Sicht der Natur. Letztlich einfach, wir könnten auch einfach der Natur Schuld geben. Das ist aber was sozusagen ein bisschen jenseits wahrscheinlich seiner. Ist nicht leicht damit umzugehen, aber es ist interessant, dass ihm dieser Zusatz da eingefallen ist. Im Großen und Ganzen wird man wohl sagen, was er meint, wie darauf zu reagieren ist, das ist nach den Ursachen zu suchen und eine allgemeinere Gesetzlichkeit der Natur sei das eventuell die des Zusteuerns auf eine ultimative Katastrophe herauszufinden. Also ein allgemeineres Naturgesetz. Das ist immanent in Ordnung, aber da liegt doch ein großes Problem vor. Das sind die letzten, ein letzter Absatz, den ich da jetzt noch zu Jung hinzufüge, weil ich das Gefühl hatte, dass sie das auch interessiert hat letztes Mal. Ich glaube, die Kollegin, die da gefragt hat, ist jetzt nicht da. Also, was hieße es denn, wenn er sagt, wir machen uns jetzt auf die Suche, eine erneute Suche nach Ursachen, was hieße es denn, den Grund für diese unglaubliche Abweichung zu finden? In seinem Rahmen. Einen Grund zu finden, müsste heißen, auch wieder Bewährung in der Erfahrung auf lange Sicht zu finden. Solche Verfinsterungen müssten öfter eintreten, damit wir feststellen können, dass eine bestimmte Ursache damit regelmäßig verknüpft ist. Also die Massivität des Auftretens und die Unbezweifelbarkeit der Bezeugungen, das ist ein Grund, daran zu glauben, dass es wirklich stattgefunden hat, und die Abweichung von den Naturgesetzen ist ein Grund, kann ein Grund sein, daran so etwas wie ein Wunder zu glauben. Aber eine andere Frage ist es jetzt, die Erklärung, das andere Gesetz anzugeben, dem sich das einfügt und dem gegenüber es dann eben nicht sozusagen so ein quasi Wunder wäre. Und dafür reicht es nicht aus, dass es einmal stattgefunden hat nach seinen eigenen Kriterien. Es müsste öfter der Fall sein, damit wir sagen können, womit es immer verknüpft ist, was immer vorhergeht. Das steht in einer Spannung dazu, dass schon eine Ausnahme genügt, um ein Naturgesetz sozusagen zu depotenzieren. sollen wir, wenn wir mit so einem Phänomen wie dieser neuntägigen Verfinsterung konfrontiert sind, sagen, dass wir das Naturgesetz karenzieren, sozusagen für ein paar hundert Jahre, bis wir das Bessere, bis wir den Ersatz gefunden haben. So ähnlich wie das damals war, ein Beispiel, das ich immer bringe, was es heißt, so Naturgesetze zu karenzieren. Von der anderen Seite her gesehen, wenn sich manche von Ihnen vielleicht noch an diesen absoluten Irrsinn erinnern, von diesem unter dem amerikanischen Präsidenten, dem Filmschauspieler Ronald Reagan, entworfene und verfolgte SDI-Programm, Satellitenabwehr im Weltraum. Da sind aber Milliarden von Dollar hineingeflossen in die Machbarkeitsstudien für dieses Projekt. Aber Milliarden von Dollar. Und das ultimative Ergebnis aller dieser Machbarstudien war, dass bis zu einer Spruchreifheit einer solchen Erfindung drei theoretische Durchbrüche vom Rang der Relativitätstheorie notwendig wären, von denen man aber nicht weiß, wie sie beschaffen sind und auf welchem Feld sie zu geschehen hätten. Können wir sozusagen von der anderen Seite her gesehen sozusagen Naturgesetz so lange karenzieren, bis wir solche theoretische Durchbrüche, können wir das vorhersehen, dass wir in 100 Jahren was haben werden, was so was vollkommen anderes gegenüber allem bisherigen ist, wie die Relativitätstheorie gegenüber der Physik davor war. Vielleicht müssten wir ewig warten, weil das Ergebnis eben nur das eine Mal, das Ereignis nur das eine Mal eingetreten ist. Gibt es aber eine Möglichkeit, unabhängig von der Wiederholung nach dem besseren Gesetz zu suchen, würde jetzt jeder sagen, na, muss doch möglich sein, unabhängig von der Wiederholung nach einem besseren Gesetz zu suchen. Das ist auch vernünftig, aber das gibt es, glaube ich, nicht im Rahmen seiner Philosophie, ist das keine Alternative. Das ist schon ein Element des Rationalismus. Unabhängig von Erfahrung, eine Vorstellung davon zu haben, was die Parameter wären, die allgemeineren, die sozusagen zu einer Normalisierung dieser Ausnahme auf einer höheren Ebene notwendig wären. Das ist schon fast ein bisschen Kantianismus, sozusagen diese Idee, dass wir unabhängig von Erfahrung sagen könnten, was die allgemeinen Parameter einer Erfahrung wären, die das und das bestätigt. Das andere wäre, dass man Hume, und das machen natürlich manche, glaube ich schon auch, dass man ihn an dieser Stelle wirklich mehr im Sinne des Pragmatismus von Quine versteht. Der sagen würde, naja, wir lassen so ein Gesetz auch gelten, wenn es Gegenbeispiele gibt. Wir lassen etwas als so ein Gesetz gelten, auch wenn wir so ein Gegenbeispiel haben, solange seine Nützlichkeit zur Erklärung von anderen Phänomenen die Nützlichkeit aller von der Erfahrung angebotenen Alternativen überwiegt. Solange ist das ein Gesetz. Aber das ist auch ein ebenso riskantes Manöver im Rahmen der theoretischen Annahmen von Hume, weil er ja nicht Pragmatist, sondern Skeptiker war. Er würde das dann eben nicht Naturgesetz nennen können. Also soweit hoffe ich, diesen Wortmeldungen von vor zwei Wochen Rechnung getragen zu haben. Und komme jetzt zu einem neuen Thema. Heute, das ist nur, hoffentlich geht sich das aus, also heute nur in dieser einen Stunde, das ist einfach was Spezielles, das ist auch nicht wirklich im argumentativen Gang sozusagen etwas, was von selber hervorkommt, aber es gehört in unser Thema und es gibt eine Anknüpfung, das ist das Gewöhnliche, dieser graduelle Übergang vom Gewöhnlichen zum Seltsamen und Ungewöhnlichen. Nach Humes Auffassung wird die kluge Person durch das Ungewöhnliche ja nicht aus dem Tritt gebracht, weil die kluge Person ja weiß, dass Ursachen und Wirkungen nur auf mehr oder weniger feste Weise verbunden sind, weil sie auf Wahrscheinlichkeit baut. An Wunder glaubt sie überhaupt nicht. Aber Hume gesteht auch zu, dass es in Spannung dazu eine natürliche Neigung gibt, Berichten über das seltsame und außerordentliche Glauben zu schenken und dass diese Neigung sich auch auf das Urteil der Gebildeten auswirken kann. Also da gibt es eine Stelle, die bei ihm, das will ich jetzt nicht in extenso vorlesen oder so, aber was er meint, ist das. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, die weniger zivilisierten und kultivierten Populationen sind eher geneigt, an Wunder zu glauben. Je höher der Bildungsgrad in einer Kultur, umso weniger wird dann an Wunder geglaubt. Und jetzt ist es so, dass wenn irgendwelche vor langer Zeit irgendwelche Wunder sozusagen berichtet worden sind, gerade die zu jener Zeit, wie soll man sagen, die Aufgeklärten waren, ja, die gewesen sind, die das hätten beanspruchen können und sagen können, das ist ja Mumpitz, es nicht der Rede wert gefunden haben, ihr Urteil dagegen niederzulegen. Verstehen Sie? Also wenn wir sagen, wir haben irgendwo haben wir sozusagen eine Population, in der gibt es 90% oder 99% der Leute glauben an Wunder, und wenn ihnen wer erzählt, gestern ist der Mond runtergefallen und ihr habt einen Zauberspruch, ihr habt alle geschlafen, ihr habt einen Zauberspruch loslassen, jetzt ist es wieder oben und so. Und 99% glauben das. Aber es gibt natürlich welche, und zwar gerade die Gebildeten in dieser Gemeinschaft, die sagen, blem, blem. Ne? Die haben aber nicht für wert befunden, sozusagen blem, blem in die Öffentlichkeit hinauszuschreien. Ne? Was vielleicht auch gefürchtet haben, sie werden nächstes Mal nicht mehr gewählt. Und jetzt, je größer aber der historische Abstand wird, umso schwerer wird es für uns, jetzt noch Gegenzeugen zu finden. Und daraus ergibt sich eine kleine, aber doch relevante und charakteristische Tendenz auch dazu, dass sehr viel in großen historischen Abstand es sozusagen nicht mehr so leicht möglich ist, so falsche Bezeugungen oder unglaubwürdige Bezeugungen sozusagen zu unterminieren. Man weiß nicht mehr so recht. Darum wird auch heute eher noch immer heute, wenn heute an Wunder geglaubt wird, hauptsächlich an längst vergangene Wunder geglaubt. Viel mehr als an solche, die sich... Also die Hintergrundthese dafür ist die Leichtgläubigkeit, sowohl in der Ursprungssituation wie auch in der Tradierung, wirkt ein Reiz des Ungewöhnlichen. Es gibt einen immanenten, einen eigenen, intrinsischen Reiz, der vom Ungewöhnlichen ausgeht, das Gefallen am Seltsamen. Und das, womit wir uns jetzt den Rest dieser Stunde befassen wollen, das ist die komplementäre Frage, sozusagen zu dem Seltsamen nicht als Auslöser eines Reizes, eines Interesses oder so, sondern die Frage nach der furchteinflößenden Variante des Ungewöhnlichen, nämlich dem Unheimlichen. Das Unheimliche ist eine Manifestation des Seltsamen und wäre, nach dem, was ich bis jetzt gesagt habe, einfach die zweite Form der Abweichung vom Gewöhnlichen. Also vom Gewöhnlichen kann abgewichen werden in Richtung des reizvoll Exotischen und in Richtung des Unheimlichen, wobei das natürlich nicht heißt, dass die nicht auch vermischt sein können. Gerade in den Theorien des Erhabenen, in den ästhetischen Theorien des Erhabenen im 18. Jahrhundert existiert das gemeinsam. Man könnte also das Unheimliche in eine Reihe bringen mit dem schönen, hässlichen, anmutigen, Erhabenen, komischen und so weiter. Sigmund Freud hat, wie ich Ihnen auch gleich nochmal sagen werde, durchaus gesehen, diese Linie, dass das in dieser Linie steht, das Unheimliche. Aber er selber hat die Beziehung zwischen dem Gewöhnlichen und dem Unheimlichen doch auf eine völlig andere Weise problematisiert. Ein besonders komplexes Beispiel seiner Sensibilität für Abweichung. Und ich beziehe mich jetzt nur und in einer sehr groben und schematischen Form eben auf seinen Aufsatz aus dem Jahr 1919 mit dem Titel Das Unheimliche. Und da sagt er auch gleich ganz am Anfang, wer kennt denn den Text? Und da sagt er auch gleich am Anfang, gehört ins Gebiet der Ästhetik. Und zwar gehört das Unheimliche, er sagt das jetzt ein bisschen präziser, als ästhetisches Phänomen in einem Zusammenhang mit dem schreckhaften, angst- und grauenerregenden. Und noch oberhalb ist das Ängstliche. Also das Ängstliche und unterhalb des Ängstlichen, also als Spezifikationen des Ängstlichen können wir dann unterscheiden, verschiedenstes, unter anderem auch das Schreckhafte und das Grauenerregende. Und Freud fragt sich dann, warum kann unterhalb des Schreckhaften, ja, warum wird innerhalb des Schreckhaften dann noch etwas Spezifisches gesehen, nämlich das Unheimliche. Und da sieht er, da markiert er von Anfang an zwei Wege, wie man dieser Frage nachgehen kann. Auf dem ersten Weg handelt es sich einfach um die Sprachentwicklung. Wie kommt es zu dem Wort unheimlich? Also er zitiert da ausführlich das Grimmsche, ich weiß nicht, ob er das Grimmsche Wörterbuch zitiert, aber verschiedene Wörterbücher sehr ausführlich. Wie kommt es zu dem Wort unheimlich? Was sagt uns das Wort unheimlich im Zusammenhang mit anderen Wörtern und im Kontrast zu anderen Wörtern? Und der zweite Weg des Nachdenkens, der dann ja eigentlich mindestens genauso viel Platz einnimmt in seinem Text, das ist eine Verallgemeinerung einerseits von Common-Sense-Assoziationen her und vor allem von Einzelfällen. Und insbesondere von Einzelfällen, zu denen schon oder Parallelfällen, zu denen es auch schon psychoanalytische Überlegungen oder Theoriebildung gibt. Auf beiden Wegen zeigt sich letztlich, und da nehme ich jetzt die Pointe gleich vorweg, was sein Resultat sein wird, unheimlich ist jenes Schreckhafte, das auf Altbekanntes und längst Vertrautes zurückgeht. Also da sieht man schon, dass es gar nicht so einfach ist, das Unheimliche als eine Art des Seltsamen zu bestimmen und dem Gewöhnlichen entgegenzusetzen, sondern nach seiner Auffassung ist es ganz umgekehrt sehr eng mit dem Vertrauten, mit dem Gewohnten verbunden. Das Schreckhafte, das auf Altbekanntes und längst Vertrautes zurückgeht. Klingt ein bisschen nach einer Definition. Mit dieser Auffassung distanziert er sich, das ist ihm bewusst, also das sagt nicht nur ich, sondern sagt er selber, distanziert er sich ganz scharf von den allernaheliegendsten Annahmen, die nämlich besagen, das Unheimliche ist ein nicht vertrautes, unerwartetes und erschreckendes Neuartiges. Jetzt ist es allerdings so, dass auch in seine, sagen wir mal, Pseudo-Definition, in seine Initialerklärung, also das Schreckhafte, das auf längst Vertrautes zurückgeht, ja, das Schreckhafte als Oberbegriff auftaucht oder mit eingeht. Das Schreckhafte, jenes spezielle Schreckhafte, das auf Vertrautes zurückgeht. Und da ist man natürlich geneigt, zuerst zu meinen, das Schreckhafte schreckt insofern, als es überraschend neu und unvertraut ist. Und dann hat man damit eine Spannung, die schon. Also, dadurch, dass er das Schreckhafte eingehen lässt in seine Definition, hat er in dieser Definition eine Spannung. Das ist keine ganz glatte Sache. Man kann das Schreckhafte nicht definieren, ohne dass man auf diese Sachen, auf diese Phänomene Bezug nimmt. Er konfrontiert sich dieser, er sagt, das ist sozusagen die Ausgangslage und jetzt hört er einfach auf mit strategischen Überlegungen eine Zeit lang und sagt, ich konzentriere mich jetzt mal auf das Wort unheimlich. Das ist sein erster Schritt, auf das Wort unheimlich. Und zwar auf folgende indirekte Weise. Das deutsche Wort unheimlich ist offenbar der Gegensatz, das enthält eine Negation, ist offenbar der Gegensatz zu heimisch, vertraut, heimlich im Sinne von heimisch und vertraut. Und der Schluss liegt dann nahe, es sei etwas eben darum schreckhaft, weil es nicht bekannt und vertraut ist. Es ist aber natürlich nicht alles schreckhaft, was neu und nicht vertraut ist. Das ist ein Punkt, auf den er später dann noch in einer speziellen Weise zurückkommen wird. Nicht alles schreckhaft, weil es nicht bekannt und vertraut ist. Natürlich ist aber, also die Beziehung ist nicht umkehrbar. Man kann nur sagen, was neuartig ist, wird leicht schreckhaft oder wird manchmal schreckhaft. Aber man kann nicht sagen, was neu ist, ist es schreckhaft. Einiges Neuartige ist schreckhaft. Zum Neuen, zum Nichtvertrauten muss etwas dazukommen, was es zum Schreckhaften macht. Und noch was dazu, was es dann zum Unheimlichen macht. Also ein Begriff, der da interessant ist und der bei ihm dann auch nochmal in einem Beispiel eine Rolle spielen wird, ist Desorientierung. Desorientierung ist ein interessanter Begriff. Wenn wir erschrecken aufgrund der Plötzlichkeit, mit der wir von einer unerwarteten Bewegung in unserem nächsten Umfeld überrascht werden, zum Beispiel wenn da hinter mir jetzt auf einmal ein Eisenbahnzug vorfährt, dann erfahren wir das manchmal als Desorientierung. Ich muss mich von diesem Schrecken erst erholen, mich wieder zurechtfinden oder so. Das kann irgendwas gewesen sein. Und man könnte sagen, das ist ein Effekt, der sich auch im Unheimlichen erhält. Also das Unheimliche ist natürlich noch mehr, weil das würde ich ja nicht als unheimlich empfinden. Ich würde unglaublich erschrecken, wenn da jetzt was hinter mir hervordonnert, wo ich doch die ganze Zeit glaube, da ist keiner und nichts. Ne? Und da hinten steht diese Wand, die mich beschützt vor den Außerirdischen. Aber es wäre mir nicht unheimlich. Ne? Das würde sozusagen ein Kompromiss mit dem Common Sense View sein. Aber Freud denkt anders und geht als nächstes dazu über, sich direkt um das Wort heimlich zu kümmern, von dem unheimlich eben die Verneinung ist. Und stellt fest, dass heimlich eben auch eine andere Bedeutung hat, als die zuerst das Heimische und Vertraute. Es hat auch die andere Bedeutung von verborgen und versteckt. So sagt er dann einmal, es sei für uns am interessantesten, dass das Wörtchen heimlich unter den mehrfachen Nuancen seiner Bedeutung auch eine zeigt, in der es mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Also dass etwas und die Verneinung von demselben dasselbe sind. Dem trägt jene Auffassung Rechnung, die sagt, und jetzt kommt eine andere Auffassung als die vorige, unheimlich nennt man alles, was im Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte, aber hervorgetreten ist. Unheimlich nennt man alles, was im Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte, aber hervorgetreten ist. Das ist ein Zitat von Schelling, das von dem Philosophen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, das Freud in einem Wörterbuch gefunden hat aus dem Jahr 1860. Da war Schelling, der sehr lang gelebt hat, aber doch schon tot. Wenn man das alles zusammendenkt, dann ergibt sich auf der semantischen, auf der Bedeutungsebene folgendes Szenario. Wir gehen aus von heimlich, also da, wir fangen an hier, wir gehen aus von heimlich als vertraut und bilden davon eine Negation, die wir unheimlich nennen. Ne? Also heimlich 1 und unheimlich 1. Das bisher Unbekannte. Und der springende Punkt ist, dass damit jene andere Bedeutung von heimlich zusammenfällt, da machen wir jetzt sozusagen einen auf den Kopf, ein umgedrehtes Gleichheitszeichen, die das Wort heimlich hat. Also heimlich 2 fällt mit diesem unheimlich 1 zusammen. Und wenn man davon, von diesem heimlich 2, können wir jetzt natürlich mit einem Un wieder eine Negation bilden und kommen zu einem unheimlich 2. Zu einem zweiten unheimlich. Dass man das jetzt ja eigentlich, weil wir da ja nur so hin und wieder zurückgegangen sind, mit dem zusammen, also unheimlich 2 sollte ja jetzt eigentlich mit heimlich 1 zusammenfallen, wenn so Common Sense logisch alles richtig funktioniert hat. Macht es aber nicht. Es ist ja sozusagen, wir haben es vom, vom Vertrauten ins Unvertraute verschoben, dann sind wir ja bei dem Versteckten geblieben, haben es nur anders genannt, sind wieder zurückgekommen und sind aber nicht bei demselben. Was die Unstimmigkeit, die hier besteht, am deutlichsten sehen lässt, ist in dem Schelling-Zitat dieses Wörtchen sollte. Ja, unheimlich nennt man alles, was im Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte und hervorgetreten ist. Es ist nicht einfach wieder hervorgekommen, sondern in dieser Bewegung hier, diese Bewegung hier ist sozusagen keine glatte Bewegung. Das hätte ja da bleiben sollen. Konstitutiv für dieses Verständnis von unheimlich, für das zweite Verständnis von unheimlich, ist ja, dass es eigentlich dort hätte sein sollen. Es ist nicht wirklich, es ist zwar wieder hervorgetreten, aber in seinem Hervorgetretensein, in der Art, wie es präsent ist, steht noch immer drinnen, dass es eigentlich dort in diesem Versteck hätte bleiben sollen. Das gehört dazu. Und das ist aber hier überhaupt nicht der Fall. Das ist die Abweichung zwischen den beiden, die sich da mit dieser doppelten Negation eigentlich hätten gleichen sollen. Jetzt ist natürlich an dieser Stelle, wenn man das interpretiert, da gibt es viele Sachen, über die man nicht so genau nachdenkt, aber wo man, wenn man sich, also gibt ja eine unendliche Literatur über diese Sache, ich weiß nicht, ob der Punkt schon mal berücksichtigt worden ist. Man müsste sich hier natürlich fragen, was eigentlich der besondere normative Sinn dieses Sollens ist. Von welchem Standpunkt aus sollte es nicht hervortreten? Was ist sozusagen der Kontrast, nicht, gegen den dieses Sollte besteht? Also, ich weiß nicht, ob ich das später nochmal so genau erklären kann, wie es erklärt werden sollte. Daher sage ich jetzt ein bisschen was. Der Hauptunterschied ist ja der, ob dieses Sollen, dass es verborgen hätte bleiben sollen, jetzt vom Standpunkt, sagen wir mal, des Subjekts, das so eine Erfahrung macht, gesagt wird, ja, oder ob das vom Standpunkt des Theoriebildners, also des Psychoanalytikers Freud, gesagt wird. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Nicht? Wer sozusagen, wer der ist, der sagt, das ist nicht richtig, dass das da herauskommt. Das ist eine schwierige Frage, die auch was mit dem in dem Zwischenbereich zwischen der Psychoanalyse, der Metatheorie, der Psychoanalyse und der Behandlungspraxis was zu tun hat natürlich. Die verbindliche eine halbwegs verbindliche Antwort auf diese Frage kann man nur geben, wenn man auch wirklich grundsätzliche psychoanalytische Konzeptionen kennt und analysiert hat, die Freud in diesem Aufsatz und anderswo entwickelt hat. Wir sind aber jetzt nur bei einer Exposition des Problems, also auf seine eigentliche Behandlung der ganzen Sache bin ich ja noch gar nicht zu sprechen gekommen. Und solange wir bei der Exposition sind, ist es günstiger, noch ein bisschen bei der Semantik, auf der semantischen Ebene zu bleiben. Und da würde ich eben sagen, dass der Sinn dieses Sollens und damit, dass dieses Verborgenbleiben Sollens und damit der Abweichung zwischen diesen beiden Thermen, dass der Sinn darin liegt, dass doch die erste Negation nicht völlig ungeschehen gemacht werden soll. Dass nicht völlig ungeschehen gemacht, dass nicht untergehen soll, dass es ja einen Grund gegeben haben muss, von dem in das Versteck sozusagen, der Weg vom Vertrauten in das Unvertraute. Also in diesem Sinn wird das zweite Unheimliche nicht mit dem ersten Heimlichen identisch sein, aber es wird in einem gewissen Sinn dazugehören, unauflöslich damit sozusagen zusammenhängen, und zwar über diesen Weg. An dieser Stelle höre ich jetzt auf, vorläufig mit Überlegungen zur bloßen Bedeutung. Das war der erste Weg, nicht, den er selber sich ausgesucht hat. Lasst das mal in dieser Spannung und teilweise ja auch Widersprüchlichkeit stehen. Es ist ja nicht schwer vorherzusehen, dass, dass diese Spannung dazu auffordert, das Ganze eben einfach nicht nur als eine semantische Konstellation zu sehen, sondern als einen Prozess, um den es hier eigentlich geht. Das ist dann auch in seiner Lösung ein zentrales Element natürlich. Aber jetzt wollen wir was zu dem zweiten Weg, ihm auf seinen zweiten Weg folgen. Er hat eine Dauerreferenz auf ein Buch aus dem Jahr 1906 von Jentsch, Psychologie des Unheimlichen. Und dort findet er eine ziemlich einfache, holzschnittartige, sozusagen, ja, würde nicht sagen Erklärung, aber einen einfachen Hinweis, was so quasi das Unheimliche par excellence ist, nämlich, wenn wir in einer Ambivalenz gefangen sind, gegenüber einem anderen Wesen, ob dieses Wesen beseelt ist oder nicht. Also wenn wir sozusagen gegenüber einem begegnenden Gegenstand oder einer Sache, die uns begegnet, immer von der Annahme ausgehen, dass es sich um etwas Unbelebtes handelt und dann auf einmal der Verdacht wächst und wächst und wächst, dass das Ding eigentlich eine Seele hat, oder umgekehrt, wenn wir gegenüber einem Wesen, das wir normalerweise für beseelt halten, auf einmal den Verdacht in uns wachsen sehen, dass es sich da um eine Maschine handelt in Wirklichkeit. Tatsächlich ist es ja so, dass in der Geschichte der Horrorszenarien das natürlich eine unglaublich große Rolle spielt, diese Ambivalenz, aber man doch sagen muss, dass in den letzten Jahrzehnten, vor allem in einigen bedeutenderen oder sagen wir ja ambitionierteren Spielfilmen Aufmerksamkeit gefunden hat, dass insgesamt sozusagen der Effekt immer schwächer wird. Man sich immer mehr daran gemeint, diese Filme eigentlich für uns eher theoretisch interessant sind und nicht mehr in demselben Maß einfach einen Horror auslösen. Wir rechnen schon damit, dass man auf ganz geringer Anzeichen, dass in einer filmischen Entwicklung irgendeine Person sich dann einfach als ein Automat herausstellt oder sowas. Aber das ist sozusagen nur eine persönliche Fußnote von mir. Und im Aufgreifen dieser Anregung von Jentsch nimmt eben Freud als sein erstes konkretes Beispiel, diese Geschichte von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann. 1816 das erste Mal erschienen. Wer sie nicht kennt, manche Menschen kennen sie nicht. Und unter denen, die sie nicht kennen, gibt es dann noch immer eine erkleckliche Anzahl von solchen, die einen bestimmten Teil dieser Geschichte kennen, aus der fantastischen Oper von Jacques Offenbach, die 1881 Premiere hatte, Hoffmanns Erzählungen. Und da ist eine der Episoden, die mit dieser Puppe Olympia. Freud sagt mal an einer Stelle, das ist eigentlich das am wenigsten Interessante. Also die Geschichte mit der Olympia ist nicht das, was die Sache mit dem Unheimlichen eigentlich ausmacht. Das ist ein bisschen eine Abwertung dieser Idee von Jentsch, weil nach der Idee von Jentsch müsste das Interessanteste sein, weil der Held der Geschichte, die ja zuerst für ein menschliches Wesen hält, und dann wird er darauf geführt, dass sie eigentlich nur ein Automat ist, diese Puppe. Aber später taucht das Motiv dann wieder auf, bei Freud positiv wieder auf. Eine sehr vielschichtige Geschichte, sehr empfehlenswert, das mal zu lesen. Und vor allem auch sehr interpretierenswert, auch unabhängig von Freuds Bezugnahme darauf und darüber hinaus. Also das ist so eine Geschichte, ich lese Ihnen das vor, ich lese Ihnen diese zwei Seiten aus dem, Freud erzählt sie nach, die Geschichte, und ich lese Ihnen mal vor, wie er sie nacherzählt, und mache vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal, aber wo erzählt er sie nach? Ich glaube, das habe ich mal kopiert, genau. Ich mache an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch Zusatzbemerkungen. Also der Text von Freud, Beziehung auf diesen Jentsch, gewiss richtige Bemerkung, zielt vor allem auf die Erzählung der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Ich muss aber, da berühmt geworden durch diese Olympia, ich muss sagen, das ist aber eigentlich nicht das, was für den unheimlichen Effekt dieser Erzählung verantwortlich gemacht werden muss. Im Mittelpunkt der Erzählung steht vielmehr, jetzt beginne ich den Freud vorzulesen, ein anderes Moment, nachdem sie auch den Namen trägt und das an den entscheidenden Stellen immer wieder hervorgekehrt wird. Das Motiv des Sandmannes, der den Kindern die Augen ausreißt. Also, weiter Freud, der Student Nathanael, mit dessen Kindheitserinnerungen die fantastische Erzählung anhebt, kann trotz seines Glücks in der Gegenwart die Erinnerungen nicht bannen, die ihn an den rätselhaft erschreckenden Tod des geliebten Vaters knüpfen. Und zwar als Zwischenbemerkung von mir, das Ganze beginnt so, wie wenn es eine Briefgeschichte wäre, ein kurzer Briefroman mit einem Brief, den dieser Nathanael an den Bruder seiner Freundin schreibt. Also er studiert in einer anderen Stadt und schreibt einen Brief an den Bruder seiner Freundin. Und da beschreibt er, dass er ganz happy ist und so weiter. Und dass ihm da aufgrund eines bestimmten Ereignisses plötzlich diese Erinnerungen da wieder gekommen sind an den Tod des geliebten Vaters. An gewissen Abenden in der Kindheit pflegte die Mutter, die Kinder mit der Mahnung zeitig zu Bett zu schicken, der Sandmann kommt. Und das ist was, das müssen Sie mal sehen, das ist ja was ganz was Normales. Nicht? Das hat meine Mama auch immer zu mir und meinen Schwestern gesagt. Jetzt ist schon 7 Uhr, das Sandmännlein kommt, gehen alle schlafen. Das ist ganz picobello und harmlos. Da ist überhaupt nichts. Ja? Der Effekt ist, die Assoziation dieser harmlosen Redewendung mit einem anderen Erlebnis oder einer anderen Erfahrung, nämlich immer dann oder oft, wenn die Mutter das sagt und die Kinder sind im Bett, hört das Kind dann jedes Mal den schweren Schritt eines Besuchers, der den Vater für diesen Abend in Anspruch nimmt. Also das Kind assoziiert das unheimliche Geräusch der schweren Tritte, die da durchs Haus gehen, mit diesem Spruch der Mutter. Fragt dann die Mutter nach dem Sandmann. Das Kind glaubt, das ist der Sandmann. Da fragt die Mutter, ist das? Die Mutter sagt, nein, nein, das ist nur, das denkst du dir, das so, Sandmann, das sage ich nur so. Das ist nur eine Redensart. Und jetzt wieder Freud im Original. Aber eine Kinderfrau, die Kinderfrau von seiner Schwester oder so, weiß greifbare Auskunft zu geben. Die Kinderfrau sagt Folgendes auf die Frage des Knaben. Der Sandmann, ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen, und die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf. Das hat die Kinderfrau als Antwort gegeben, wie es mit dem Sandmann eigentlich steht. Und obwohl jetzt dieser kleine Bub, dieser Nathanael, sagt Freud, alt und verständig genug war, um so schauerliche Zutaten zur Figur des Sandmanns abzuweisen, so setzte sich doch die Angst vor diesem selbst in ihm fest und er beschloss zu erkunden, wie der Sandmann aussehe und verbarg sich eines Abends, als der wieder erwartet wurde, im Arbeitszimmer des Vaters. Und dann erkennt er in dem Sandmann eine Person, in dem Mann, der da kommt, eine Person, die er schon kennt, den Advokaten Coppelius, eine abstoßende Persönlichkeit, vor der die Kinder sowieso immer schon Angst gehabt haben, wenn er zu Mittag gekommen ist. Und in dem erkennt er jetzt den Sandmann. Und für das, was da kommt, sagt Freud, macht der Dichter bereits zweifelhaft, ob er es schon mit einem ersten Delirium des angstbesessenen Knaben oder mit einem Bericht zu tun haben, der als real in der Darstellungswelt der Erzählung aufzufassen ist. Der Vater und dieser Gast machen sich an einem Herd mit flammender Glut zu schaffen. Die machen so chemische oder alchemistische Experimente. Der kleine Lauscher hört Coppelius rufen. Augen her, Augen her! ist dadurch erschreckt, verrät sich durch einen Aufschrei, wird gepackt von diesem Coppelius, der will ihm glutrote Körner aus dieser spritzenden Glut in die Augen streuen, um dann die Augen auf den Herd zu werfen. Der Vater aber wirft sich da dazwischen und bittet die Augen des Kindes frei. Daraufhin tiefe Ohnmacht des Knaben, lange Krankheit, ewig im Bett gelegen, Ende des Erlebnisses. Wer sich für die rationalistische Deutung des Sandmannes entscheidet, wird in dieser Fantasie des Kindes den fortwirkenden Einfluss jener Erzählung der Kinderfrau nicht verkennen. Tatsächlich ist es so, dass dieser Brief, in dem der das schildert, den er an den Bruder seiner Freundin geschrieben hat, irrtümlich in die Hände der Freundin kommt. Und die schreibt ihm zurück und schreibt ihm sozusagen so eine rationalistische Klärung. Die versucht, ihn mit so einer Klärung ein bisschen zu beruhigen. Anstatt der Sandkörner sind es aber halt jetzt glutrote Flammenkörner, die dem Kind in die Augen gestreut werden, in beiden Fällen, damit die Augen herausspringen. Bei einem weiteren Besuch des Sandmanns ein Jahr später, der kommt dann eine Zeit lang nicht, dann kommt er auf einmal wieder und da wird dann plötzlich der Vater bei einem dieser Experimente durch eine Explosion getötet. Daraufhin verschwindet dieser Anwalt Coppelius aus dem Ort, aus dem Städtchen, wo sie wohnen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Das ist das ursprüngliche Trauma sozusagen. Weiter Freud. Diese Schreckgestalt seiner Kinderjahre glaubt nun der Student in einem herumziehenden italienischen Optiker Giuseppe Coppola wiederzuerkennen. Also Coppelius hat der Ahnung. Und da kommt einer, ein Optiker, der optische Geräte anbietet und ihm auch so ein Fernglasl verkaufen will, aber den er rausschmeißt, der heißt Coppola. Der will ihm Wettergläser zum Verkauf anbieten und nach seiner Ablehnung, nachdem der sagt, er will sowas nicht, sagt er, nix Wetterglas, hab auch schöne Oke, schöne Augen. Nicht? Da beruhigt sich der, wie er sieht, dass das Brillen sind, was der meint oder so. Er kauft ihm irgendwas ab und dann fängt er an, ein zweiter Strang dieser Geschichte, dann fängt er an mit diesem Gucker, den er dem abgekauft hat, die gegenüberliegende Wohnung auszuspähen. Dort wohnt der Herr Professor Spallanzani mit seiner wunderschönen, aber sehr wenig beweglichen Tochter Olympia. In die verliebt sich dann der Student so aus der Ferne, und zwar so heftig, dass er da schon vollkommen auf seine eigentliche Braut vergisst. Aber die ist eben nur ein Automat, ne, diese Olympia. Von der dieser Professor Spallanzani sozusagen die ganze Mechanik der Figur gebaut hat, aber der Coppola, der hat für die Augen gesorgt, der hat ja die Augen eingesetzt. Und da kommt der einmal dazu, dieser Nathanael, der Student, für die zwei in Streit geraten über die Rechte an dieser Puppe Olympia. Und in der Hitze des Gefechts eben der Optiker Coppola, diese hölzerne Puppe, der schon die Augen rausgerissen sind, davontragt, und der Mechaniker, der hat noch diese Augen da und schmeißt dem entgegen. Daraufhin verfällt er wieder in Ohnmacht, dreht durch, lange Rekonvaleszenz, bis die Sache vergessen ist. Dann findet er Frieden mit seiner Welt, dann hat er das alles hinter sich. Es hat sich immerhin halt jetzt schon einmal wiederholt. Und es gibt Leute, die sagen, wenn die Sache wiederholt ist, wird es wieder gut. In dem Fall ist das nicht ganz endgültig so. Er findet wieder zu seiner ursprünglichen Braut da und beschließt, die jetzt zu heiraten. Und eines Tages ziehen sie da durch die Stadt. Und der Turm vom Rathaus ist attraktiv, hoch. Sie beschließen, da hinaufzusteigen. Und der Bruder, der auch mit dabei ist von der Freundin, der bleibt unten. Und von oben merken die auf einmal, da ist irgendeine Bewegung unter den Leuten, die da unten herumgehen. Der zieht da den Gucker heraus, den er noch immer hat, und schaut runter. Und wird auf einmal erneut von Wahnsinn ergriffen, steht da, und mit den Worten »Holzbübchen, dreh dich«, will er seine Braut in die Tiefe schleudern. Der durch ihr Geschrei herbeigeholte Bruder rettet sie, eilt mit ihr herab. Oben läuft der Rasende noch immer mit dem Ausruf herum, »Feuerkreis, dreh dich« und so weiter. Menschen, unter den Menschen, die sich unten ansammeln, ragt der Advokat Coppelius hervor, der plötzlich wieder erschienen ist. Wir dürfen annehmen, dass es der Anblick seiner Annäherung war, der den Wahnsinn zum Ausbruch brachte. Man will hinauf, um sich des Rasenden zu bemächtigen, aber Coppelius lacht, wartet nur, der kommt schon herunter von selbst. Da bleibt er plötzlich stehen, haut sich dann da übers Gehen darunter und batsch ist er tot. Diese kurze Nacherzählung, so endet Freud sie, wird wohl keinen Zweifel darüber bestehen lassen, dass das Gefühl des Unheimlichen direkt an der Gestalt des Sandmanns, also an der Vorstellung, der Augen beraubt zu werden, haftet und dass eine intellektuelle Unsicherheit im Sinn von Jentsch mit dieser Wirkung nichts zu tun hat. Angst vor Augenverlust. Das ist einmal das Erste, was er sagt, Angst vor Augenverlust, das ist das zentrale Motiv, und die Angst vor Augenverlust ist einfach nur eine Verschiebung der Kastrationsangst. Nicht die intellektuelle Unsicherheit, dass wir uns nicht auskennen, ist für den Eindruck des Unheimlichen verantwortlich. Man muss an dieser Stelle schon sagen, Eindruck des Unheimlichen. Wenn Freud vom Eindruck des Unheimlichen spricht in diesem Text, dann ist immer der Eindruck auf uns gemeint. Also auf uns als die Leser. Das, womit er sich beschäftigt, ist die Wirkung der Erzählung oder eines Elements der Erzählung auf uns als Leser. Das ist banal in einer gewissen Weise, muss man aber hervorheben, weil es dann noch einmal eine wichtige Rolle spielt. Wir müssen das Unheimliche in uns selbst suchen, aber es ist nicht einfach unsere Unsicherheit oder ein Erschrecken vor dem Neuen. Er geht dann noch auf zwei andere mehrfach literarisch geprägte Figuren oder Syndrome ein, die schon psychoanalytisch theoretisiert worden sind bis zu einem gewissen Grad und die auch paradigmatische Fälle des Unheimlichen sein können. Das sind der Doppelgänger und, besonders interessant, die Figur sozusagen der Wiederholung des Gleichen, einer unbeabsichtigten Wiederholung des Gleichen. Zu dem Doppelgängermotiv gibt es eine Untersuchung schon aus dem Jahr 1914 von Rank. Das war ja einer seiner engsten Vertrauten oder Kollaborateure in der Entwicklung der Psychoanalyse. Und da ist sozusagen die These von Rank, dass das Entscheidende an dem Doppelgängermotiv ein Übergang ist. Dass aus einer Phase des was primärer Narzissmus heißt, und ich glaube bei Freud auch dann immer so geheißen hat, aus dieser Entwicklungsphase, wo der Doppelgänger eine Versicherung gegen den Untergang des Ichs ist. Also wo der Doppelgänger, einen Doppelgänger zu haben, oder die Vorstellung des Doppelgängers sozusagen eine Versicherung ist. Wenn es mit mir aus ist, dann bin ich noch immer noch einmal da, ne? Sozusagen als der Doppelgänger. Also eine Phase des primären Narzissmus, der uneingeschränkten Selbstliebe, zu dem Gegenteil mehr oder weniger, dem Doppelgänger als Bedrohung und Vorboten des Todes. In der Literatur, ich weiß es nicht, aber da gibt es x, vor allem im 19. Jahrhundert, aber ich glaube auch viel ältere Geschichten, wo das Auftauchen eines Doppelgängers den Tod ankündigt. Die kritische Ich-Instanz, die sich verselbstständigen kann. Also sowas ist wie eine Vorform des Ich-Ideals oder dessen, was später bei Freud dann Über-Ich heißen wird. Ein Inhalt, der der Ich-Kritik anstößig ist, kann dann dem Doppelgänger einverleibt werden. Auch unterdrückte Willensentscheidungen können dem Doppelgänger zugeschrieben werden. Also da habe ich eine Stelle. Die Tatsache, dass eine solche Instanz vorhanden ist, welche das übrige Ich wie ein Objekt behandeln kann, also so ein Über-Ich so quasi, aber eben personifizierter, Dass der Mensch der Selbstbeobachtung fähig ist, macht es möglich, die alte Doppelgängervorstellung mit einem neuen Inhalt zu erfüllen und ihr mancherlei zuzuweisen, vor allem all das, was der Selbstkritik als zugehörig zum alten überwundenen Narzissmus der Urzeit erscheint. Aber nicht nur dieser der Ich-Kritik anstößige Inhalt kann dem Doppelgänger einverleibt werden, sondern ebenso alle unterbliebenen Möglichkeiten der Geschicksgestaltung, an denen die Fantasie noch festhalten will, und alle Ich-Strebungen, die sich infolge äußerer Ungunst nicht durchsetzen konnten, sowie unterdrückte Willensentscheidungen, die die Illusion des freien Willens ergeben haben. Das kann alles über diese Doppelgänger-Figur, die aber dann eben als Bedrohung, als Vorbote sozusagen so ein Fall des Unheimlichen sein kann. Gibt es ja auch, da kann man auch auf natürlich entsprechende Geschichten aus demselben Geschichtenband von E.T.A. Hoffmann hinweisen. Sehr interessant ist der zweite Fall, den er da bringt. Ich habe ja gesagt, Einzelfälle, Verallgemeinerung von Einzelfällen, die Wiederholung des Gleichen. Da handelt es sich um eine Selbstbeobachtung. Das lese ich Ihnen jetzt vor. Das ist eine relativ berühmte Stelle, die hat auch sehr viele, unabhängig von unserem Thema, sehr viele interessante Aspekte noch. Das Moment der Wiederholung des Gleichartigen wird als Quelle des unheimlichen Gefühls vielleicht nicht bei jedermann Anerkennung finden. Nach meinen Beobachtungen ruft es unter gewissen Bedingungen und in Kombination mit bestimmten Umständen unzweifelhaft ein solches Gefühl hervor, das überdies an die Hilflosigkeit mancher Traumzustände mahnt. Das ist eine gute Beobachtung. Als ich einst an einem heißen Sommernachmittag die mir unbekannten menschenleeren Straßen einer italienischen Kleinstadt durchstreifte, geriet ich in eine Gegend, über deren Charakter ich nicht lange in Zweifel bleiben konnte. Es waren nur geschminkte Frauen an den Fenstern der kleinen Häuser zu sehen und ich beeilte mich, die enge Straße durch die nächste Einbiegung zu verlassen. Aber nachdem ich eine Weile führerlos herumgewandert war, fand ich mich plötzlich in derselben Straße wieder, in der ich nun Aufsehen zu erregen begann, und meine eilige Entfernung hatte nur die Folge, dass ich auf einem neuen Umweg zum dritten Mal dahin geriet. Dann aber erfasste mich ein Gefühl, das ich nur als unheimlich bezeichnen kann, und ich war froh, als ich unter Verzicht auf weitere Entdeckungsreisen auf die kürzlich von mir verlassene Piazza zurückfand. Andere Situationen, die die unbeabsichtigte Wiederkehr mit der eben beschriebenen gemein haben und sich in anderen Punkten gründlich von ihr unterscheiden, haben doch dasselbe Gefühl von Hilflosigkeit und Unheimlichkeit zur Folge. Zum Beispiel, wenn man sich im Hochwald, etwa von Nebel überrascht, verirrt hat und nun trotz aller Bemühungen, einen markierten oder bekannten Weg zu finden, wiederholt zu der einen durch eine bestimmte Formation gekennzeichneten Stelle zurückkommt. Oder wenn man im unbekannten, dunklen Zimmer wandert, um die Tür oder den Lichtschalter aufzusuchen und dabei zum x-ten Mal mit demselben Möbelstück zusammenstößt. Eine Situation, die Mark Twain allerdings durch groteske Übertreibung in eine unwiderstehlich komische umgewandelt hat einmal. Die Unentrinnbarkeit aus so einer, diese Schleifenerfahrung, nicht? Dass man da so in seiner Endlosschleife immer dasselbe erleben muss. Da natürlich Rückführung auf den Wiederholungszwang. Es gibt noch andere Fälle, von ihm sogenannte klare Fälle des Unheimlichen, zum Beispiel das Vorherwissen der Zwangsneurotiker, die Ahnungen. Und an allen diesen Beispielen kann man sehen, dass das Unheimliche eben nicht ein erschreckendes Neues ist, sondern immer mit was Vertrautem zu tun hat, das vergessen und verborgen ist und auch vergessen bleiben sollte und eben in seinem Wiederauftauchen erschreckt und ängstigt. Aber Freud stellt an diesem Punkt diese Hypothese noch nicht so endgültig auf, sondern macht dann noch einen Umweg, der interessant ist und das Phänomen noch einmal vertieft. Und zwar steht er jetzt, und das ist noch einmal eine Rückkehr, eine positive Rückkehr zu dem Jensch, sich nämlich auf den Animismus bezieht. Da lese ich Ihnen die Stelle jetzt auch wieder vor. Die letzt erwähnten Beispiele des Unheimlichen hängen von dem Prinzip ab, dass ich der Anregung eines Patienten, das sind aber jetzt andere Sachen, die, also eben diese Vorahnungen und so Zeug, Hänger von dem Prinzip, dass ich der Anregung eines Patienten, nämlich des Rattenmannes, folgend die Allmacht der Gedanken benannt habe. Das ist ja bekanntlich seine Definition von Magie. Wir können nun nicht mehr verkennen, auf welchem Boden wir uns befinden. Die Analyse der Fälle des Unheimlichen hat uns zur alten Weltauffassung des Animismus zurückgeführt, die ausgezeichnet war durch die Erfüllung der Welt mit Menschengeistern. Durch die narzisstische Überschätzung der eigenen seelischen Vorgänge, die Allmacht der Gedanken und die darauf aufgebaute Technik der Magie, die Zuteilung von sorgfältig abgestuften Zauberkräften an fremde Personen und Dinge, sowie durch alle die Schöpfungen, mit denen sich der uneingeschränkte Narzissmus jener Entwicklungsperiode gegen den unverkennbaren Einspruch der Realität zur Wehr setzte. Es scheint, dass wir alle in unserer individuellen Entwicklung eine diesem Animismus der Primitiven entsprechende Phase durchgemacht haben, dass sie bei keinem von uns abgelaufen ist, ohne noch äußerungsfähige Reste und Spuren zu hinterlassen und dass alles, was uns heute als unheimlich erscheint, die Bedingung erfüllt, dass es an diese Reste animistischer Seelentätigkeit rührt und sie zur Äußerung anregt. Erst nachdem er diesen Zusammenhang hergestellt hat, formuliert er selber jetzt noch einmal wirklich, was er die zwei hauptsächlichen Thesen nennt, die er vertreten möchte. Die erste ist die, und jetzt kommen sozusagen, wenn auch nur schematisch, die Ausdrücke, die in seiner Theorie technisch sind. Jede Verdrängung einer Gefühlsregung, also eben dieser Begriff der Verdrängung, jede Verdrängung irgendeiner Gefühlsregung verwandelt diese in Angst. Also der unauflösliche Zusammenhang von Verdrängung und Angst. Daher dieser Weg, nicht? Müsste so interpretiert werden. Diese Negation muss als Verdrängung interpretiert werden. Und daher ist anzunehmen, dass es unter den vielfältigen Phänomenen des Ängstlichen, Sie sehen den Zusammenhang mit dem Anfang, das Unheimliche gehört und das Ängstliche hat viele Phänomene, dass es unter den vielfältigen Phänomenen des Ängstlichen auch solche gibt, als eine eigene Gruppe, bei denen man das sieht, bei denen sozusagen die Angst ihre eigene Urgeschichte abbildet. Das ist nicht der Normalfall, sondern ein Spezialfall der Angst. Also Verdrängung einer Gefühlsregung verwandelt diese Gefühlsregung in Angst. Im Normalfall oder in den meisten Fällen ist aber als Resultat sozusagen dieser Verdrängung nicht mehr zu erkennen, was die ursprüngliche Gefühlsregung war, sondern das äußert sich in irgendwelchen Symptomen. Das ist ja das, was jeder aus der über die Psychoanalyse weiß. Also es gibt verschiedenste Arten von Angst. Es gibt auch Angst, die überhaupt hier nicht interessant ist, die zaghafte Angst. Was wird sein, wenn ich mich auf das Fahrradl setze? Werde ich auch sicher nicht umfallen. Die Angst vor einer Auseinandersetzung oder vor einer bestimmten Begegnung. In dem zweiten Fall, der Angst vor einer bestimmten Begegnung, kann es sein, dass diese Angst auf Verdrängung zurückgeht. Also sozusagen ein interessanter Fall ist. Aber ob es so ist und was das Verdrängte ist, ja, und daher diese Verschiebung rückgängig machen könnte, das ist überhaupt nicht klar und bedarf in den meisten Fällen, die Freud berichtet hat, einer jahrelangen und oft auch gar nicht zum Erfolg führenden Untersuchung und Analyse, worauf es eigentlich zurückgeht, dass diese oder jene Person dieser oder jenen harmlosen Sache gegenüber so außerordentliche Reaktionen zeigt, die auf eine Verdrängung zurückgehen. Also das ist sehr schwer herauszufinden und kann manchmal gar nicht herausgefunden werden. Verstehen Sie das, was da gemeint ist? Ja? Die Angst bildet sozusagen das, wo sie eigentlich herkommt, überhaupt nicht ab. Aber das Unheimliche ist genau jener Spezialfall des Ängstlichen, wo diese Beziehung zur Vorgeschichte schon an der Angst selbst sich manifestiert. Also das Unheimliche ist jenes, Verdrängte und als Angst und Schrecken auftretende, das sozusagen seinen eigenen Ursprung herzeigt. Ja? Selber, wo man den sieht. Wichtig dabei ist, dass das, was ursprünglich verdrängt wurde, von jeder beliebigen Art der Emotion oder Affektivität gewesen sein kann. Es ist ganz egal, was das war, was verdrängt wurde. Das spielt keine Rolle. Also das ist die eine These. Das Unheimliche ist das, was sozusagen als Resultat einer Verdrängung existiert, Angst einflößt, erschreckt, Angst macht, aber sozusagen in sich selber das Icon, so quasi das Abbild, ne, noch repräsentiert, wo es eigentlich herkommt. Also da in dieser Sandmann-Geschichte immer wieder die Augen. Immer wieder die Augen. Die andere These, die er namhaft macht, akzentuiert das halt ein bisschen anders, beziehungsweise spricht es ein kleines bisschen deutlicher aus. Zweitens, wenn dies wirklich die geheime Natur des Unheimlichen ist, also ich lese vielleicht noch einmal vor, diese Art des Ängstlichen, das Unheimliche, wenn die psychoanalytische Theorie in der Behauptung recht hat, dass jeder Affekt einer Gefühlsregung, gleichgültig von welcher Art, durch Verdrängung in Angst verwandelt wird, so muss es unter diesen Fällen eine Gruppe geben, in der sich zeigen lässt, dass das Ängstliche etwas Wiederkehrendes, Verdrängtes ist. Diese Art des Ängstlichen wäre dann das Unheimliche. Und dabei muss es gleichgültig sein, ob es ursprünglich selbst ängstlich war oder von einem anderen Affekt getragen. Und zweitens, wenn dies wirklich die geheime Natur des Unheimlichen ist, schön, ne? So verstehen wir, dass der Sprachgebrauch das Heimliche in seinen Gegensatz des Unheimlichen übergehen lässt, denn das Unheimliche ist wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist. Die Beziehung auf die Verdrängung erhält uns jetzt auch die Schellingsche Definition, das Unheimliche sei etwas, was im Verborgenen hätte bleiben sollen, aber hervorgetreten ist. Das Interessante an dieser zugespitzten und verknappten Formulierung liegt natürlich darin, dass hier wirklich die Form den Inhalt festlegt. Die Form ist hier der Inhalt. Ne? Dieses Insistieren darauf, dass es wurscht ist, ob das was war, was an sich einen ängstlich machen kann, so wie das Fahrraderlebnis oder dergleichen. Sondern es kann auch ganz was anderes gewesen sein. Man könnte sich ja vorstellen, dass die Seele gegenüber seinem Inhalt, der altvertraut ist, aber durch Verdrängung fremd wurde, bei seinem Wiederauftauchen ganz anders reagiert. Freudiges Wiedererkennen zum Beispiel. Ja? Aber genau darauf kommt es an, dass es das nicht gibt. Das hängt natürlich an dem Begriff der Verdrängung. Also wenn Sie als Kontrast die enthusiastische, beglückende Erfahrung des Wiederauftauchens von etwas völlig Verlorenem bei Brust nehmen, nicht? Das Glück, das da empfunden wird in dem Moment, wo er sieht, von wo der Duft kommt, eigentlich Jahrzehnte früher, den er da, oder Jahre, den er da jetzt verspürt oder so, dann ist das kein Gegenbeispiel, dann ist das nur ein Zeugnis dafür, dass es sich nicht um Verdrängung, sondern um eine andere Art. Natürlich ist es interessant, diese beiden Theorien dann miteinander zu vergleichen, aber dass es sich um eine andere Art des Vergessens oder des Fremdwerdens handelt. Also das gibt es eben nicht. Die Form des Wiederauftauchens ist das Unheimliche. Und das macht eben dann auch diese mehr oder weniger symbolische Bedeutung der Beispiele mit der unbeabsichtigten Wiederholung des Gleichen oder diese Sachen, die auf Wiederholungszwang zurückgeführt werden können, für ihn interessant. Also darin besteht die Wichtigkeit dieser Bemerkung, dass es auf den ursprünglichen Inhalt nicht ankommt. Da liegt auch eigentlich der Unterschied zwischen dem, was er explizit sagt, und dem Schelling-Zitat, so wie er es wiedergibt. Das Schelling-Zitat kann man noch zweifach lesen. Das Schelling-Zitat könnte man auch so lesen, dass es gewisse Dinge gibt, die besser im Verborgenen bleiben. Aber das ist nicht das, was Freud meint. Es ist ganz wurscht, was für Dinge es sind. Das entscheidende Faktum ist, dass wir sie verborgen haben, dass wir sie verdrängt haben. Und es ist nicht eine bestimmte Art von Dingen, die verborgenen Dinge sind. Ne? Darin ist er konform mit dem großen Trend sozusagen der modernen und neuzeitlichen Auffassung des Seltsamen. In den Dingen liegt der Unterschied zwischen dem Seltsamen und dem, was nicht seltsam ist, dem, was unheimlich ist und dem, was nicht unheimlich ist, nicht. Aber natürlich ist diese Theorie, die er hat, schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel spezieller als alles, was ich in den ersten Stunden dieser Vorlesung gesagt habe. Also, meines Erachtens sehr interessant, nicht alles klar und befriedigend gelöst in seinen Thesen. Ich finde vor allem, dass das, was er als seine zwei Thesen bezeichnet, eben nicht zwei sind, sondern in Wirklichkeit nur eine. Und das, was er als zweite These bezeichnet, ist halt einfach die Verschärfung. Eine deutlichere Akzentuierung, was er schon mit der ersten sagt. Nicht? Wenn das so ist, sagt er zweitens, dass das Unheimliche eben nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von Alters her Vertrautes ist und so. Also hingegen ist es so, dass er dann nachher noch eine Überlegung anschließt, die wichtig ist und die ich eher als eine zweite Hauptthese des Texts ansehen würde. Und das geht aus von dem Unterschied zwischen dem Literarischen, geht aus von dem Unterschied zwischen dem Literarischen und dem erlebten Unheimlichen. Also dem beschriebenen Unheimlichen und der von der Leserin selbst empfundenen Unheimlichkeit, könnte man sagen. Und das ist der Punkt, den ich ja schon vorher mal gemacht habe, dass es sich immer seiner Ansicht nach immer um unser Gefühl des Unheimlichen handelt, wenn wir über diese Geschichten von E.T.A. Hoffmann reden. In Wirklichkeit geht es hier, sagt er dann, um zwei Unterscheidungen. Die Unterscheidung zwischen Dichtung und Erleben, also wobei Dichtung heißt vor allem jetzt natürlich mal das, was die Dichterin macht. Ja, das, was die Dichterin macht. Das, was die Dichterin sozusagen als etwas erkennt, was den Effekt des Unheimlichen auslösen kann. Ja? Also das, was sozusagen E.T.A. Hoffmann sich überlegt hat, wie mache ich die Geschichte unheimlich, wie erzeuge ich Suspense, Gruseln oder so über diese, wie hoch kann die Komplexität, das ist eine interessante Frage, wie hoch darf die Komplexität dieser Geschichte sein, damit die Leute nicht mit dem Rätsel auflösen so beschäftigt sind, dass sie vergessen, sich zu fürchten. Oder, ja, also Und dem erlebten Unheimlichen, das ja jetzt unser Erlebnis ist. Sei das jetzt, wenn wir diese Geschichte lesen, oder sei das in irgendeiner Situation, wo wir etwas, sagen wir jetzt so, auf freier Wildbahn, sozusagen ohne Buch, als ein unheimliches Erlebnis empfinden. Diese Unterscheidung. Und die andere Unterscheidung in diesem letzten Argument, das er da hat, die andere Unterscheidung zwischen Verdrängung und Überwindung. Das ist ein interessanter Punkt, da macht er einen Unterschied. Er kommt auf diese Überlegungen von der Seite her, dass er sich selber einen ganz grundsätzlichen Einwand macht, nämlich, dass es eigentlich zu all seinen Beispielen für das Unheimliche als ein wiederkehrendes Verdrängtes mindestens ebenso viele Gegenbeispiele gibt. Also er macht sich selber den Einwand, dass alle diese Beispiele, die er da bringt, mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr Gegenbeispiele haben. Wir haben gehört, dass es in hohem Grad unheimlich wirkt, wenn leblose Dinge, Bilder, Puppen sich beleben. Aber in den Andersen-Märchen leben die Hausgeräte, die Möbel, der Zinnsoldat, und nichts ist vielleicht vom Unheimlichen entfernter. Auch die Belebung der schönen Statue des Pygmalion wird man kaum als unheimlich empfinden. Scheintot und Wiederbelebung von Toten haben wir als sehr unheimliche Vorstellungen kennengelernt. Dergleichen ist aber wiederum im Märchen sehr gewöhnlich. Wer wagte es, das unheimlich zu nennen, wenn Schneewittchen die Augen wieder aufschlägt? Ganz im Gegenteil, ne? Auch die Erweckung von Toten in den Wundergeschichten des Neuen Testaments ruft Gefühle hervor, die nichts mit dem Unheimlichen zu tun hat. Die unbeabsichtigte Wiederkehr desgleichen, die uns so unzweifelhafte unheimliche Wirkungen ergeben hat, dient doch in einer Reihe von Fällen anderen, und zwar sehr verschiedenen Wirkungen. Sie kann als komisch, nicht mit dieser Hinweis auf Mark Twain, als komisch empfunden werden. Man könnte Beispiele dieser Art aufeinanderhäufen. Und dann sagt er, deuten diese Momente nicht auf die Rolle der Gefahr bei der Entstehung des Unheimlichen und so weiter. Und dann sagt er, oder haben wir da jetzt irgendwas falsch gesehen? Eine Beobachtung kann uns den Weg zur Lösung dieser Unsicherheiten weisen. Fast alle Beispiele, die unseren Erwartungen widersprechen, sind im Bereich der Fiktion und der Dichtung entnommen. Wir halten so einen Wink, einen Unterschied zu machen zwischen dem Unheimlichen, das man erlebt, und dem Unheimlichen, das man sich bloß vorstellt oder von dem man liest. Das Unheimliche des Erlebens ist einfacher. Es hat weniger verschiedene Bedingungen und auch weniger verschiedene Fälle. Es gibt im erlebten Unheimlichen ein relativierbares Unheimliches und eines, das nicht relativierbar ist. Das Relativierbare besteht im Auftauchen, das ist jetzt, bin jetzt ich, der da redet, das Relativierbare besteht im Auftauchen von etwas Überwundenem, wie etwa den Resten animistischen Glaubens. Das muss aber nicht als unheimlich empfunden werden, wenn meine Einstellung rational genug ist. Das ist eine Frage der Realitätsprüfung. Hingegen die Unheimlichkeiten, die in der Tat von meinen individuellen, verdrängten, infantilen Komplexen ausgehen, die sind nicht relativierbar für mich. Das ist einfach unheimlich. Da handelt es sich um wirkliche Verdrängung und wirkliche Wiederkehr. Also er macht sozusagen einen Unterschied zwischen sozusagen dem, was gattungsgeschichtlich verdrängt, aber eigentlich überwunden ist, also wozu wir sozusagen in unserer Erziehung oder in unserer Kultur eine Gegeneinstellung finden können, was wir relativieren können, so wie die Freundin Clara diesem Studenten einen Brief schreibt, in dem sie ihm erklärt, wie er das eigentlich loswerden könnte, was er sich nur zu denken braucht, um dieses Unheimliche nicht mehr zu, was aber bei ihm nichts fruchtet, weil sein Unheimliches eben eines ist, das auf ein wirklich Erlebtes in seiner individuellen Geschichte Relevantes zurückgeht. Also zwischen etwas, was sozusagen gattungsgeschichtlich verdrängt und überwunden ist und was bis zu einem gewissen Grad in jedem von uns noch da ist und wozu wir halt Stellung beziehen können und so weiter und einem im eigentlichen Sinn Verdrängten. In der Dichtung oder allgemeiner in der bloßen Vorstellung verhält es sich anders. Nicht? Vieles, was im Erleben unheimlich wäre, meint er, ist es in der Dichtung nicht. Einfach, weil die mögliche Realität suspendiert ist. Also was man lesen kann, also man kann etwas, was man selber als unheimlich empfinden würde, wenn es einem begegnet, wenn man liest, dass es in einer Geschichte stattfindet, sozusagen mit amüsierten Gruseln sozusagen lesen, ohne dass man sich wirklich dann von diesem Turm stürzt, so wie der Held der E.T.A. Hoffmann-Geschichte. In der suspendierten Realität hat der Dichter sehr viele Möglichkeiten. Aber das bezieht sich vor allem auf das Überwundene. Wenn ich in einer Dichtung dem wirklich sozusagen, also von mir selbst Verdrängten wieder begegne, dann kann ich auch durch die Lektüre von so einer, also da gibt es ja dann, das wird dann sehr komplex, die ganze Sache, da geht es dann wirklich auch um den Zusammenhang zwischen dem Lesen und der, und der psychischen Disposition insgesamt. Da wird das dann bei Freud sehr, sehr kompliziert. Aber dann kann ich auch sozusagen ein Buch narrisch machen wieder, nicht? Oder in mir was aufkommen lassen, was, wenn es das trifft. Also das war diese Sache mit dem Unheimlichen für heute. Das Wichtige eben, glaube ich, dass wenn man sagt, in der Neuzeit oder in der Moderne ist das Seltsame und seine Subphänomene wie das Groteske, das Unheimliche und so weiter, jetzt eben nicht mehr eine Angelegenheit bestimmter Dinge, sondern eine Angelegenheit der Einstellung, mit der das Subjekt den Dingen gegenübertritt. Dann haben wir das so in philosophischen Kontexten ein bisschen besprochen. Aber hier bei Freud sozusagen wirklich von einem Typus von Prozess, in dem das stattfindet, ein sehr viel genaueres Bild bekommen. Wie das eigentlich, was eigentlich der Prozess ist, in dem sich so eine Einstellung ändert. Der Prozess, in dem so eine Einstellungsänderung vor sich geht, die aus etwas, was ursprünglich vielleicht etwas Vertrautes gewesen ist, sozusagen für dieses Subjekt etwas Seltsames werden lässt. Als einen Prozess, der rein innerhalb sozusagen des Subjekts eigentlich, innerhalb der Psyche abläuft. Nicht? Wo es wirklich die entscheidenden Stellen die sind, wo es sagt, es ist ganz egal, was das ist, was da verdrängt worden ist. Also in Wirklichkeit hängt er dann natürlich noch an seinem Paradigma der Selbstübereinstimmung. Ne? An seine Paradigma, wo sozusagen die Verdrängung ist das, was sozusagen die Selbstübereinstimmung, die Übereinstimmung mit sich selber in Frage stellt. Ne? Ich stimme mit mir selber nicht überein und tue Sachen, wo ich mir über die Motive mache, Sachen in meiner Handtasche kramen oder solches Zeug halt, in seinen Fällen oder bestimmte Kritzeleien immer wiederholen oder so. Mache Sachen, wo ich mir nicht darüber klar bin, warum ich die mache oder nicht darüber klar werden will, wenn mich jemand auffordert oder auf den Weg weist, wie ich das herausbringen könnte, warum ich das eigentlich tue, dann entwickle ich Widerstände dagegen, nicht? Weil da sozusagen ein Angstpotenzial entstanden ist durch diese Verschiebung. Und also das Letzte ist nur eine Anregung. Nicht? Da könnte man sehr viel mehr darüber sagen. Das Letzte, was ich sage, ist nur eine Anregung. Das ist was, was mir selber auch zu spät eingefallen ist. Und wenn es mir früher eingefallen wäre, dann wäre diese Vorlesung ein bisschen anders geworden wahrscheinlich. Aber gibt es jemanden von Ihnen, der sich für Freud interessiert? Ja, man müsste eben, wenn man den Zusammenhang zwischen diesem Schema, das rein auf der Bedeutungsebene funktioniert, und seiner eigentlichen Theorie über den Zusammenhang von Verdrängung, Angst und dem Unheimlichen, wenn man diesen Zusammenhang konstruieren will zwischen dieser logischen Operation und der Verdrängungsthese, dann müsste man dazu den Aufsatz über die Verneinung lesen eigentlich. Ne? Das müsste man ergänzen. Dann kriegt man erst ein richtiges Bild davon, welchen Stellenwert diese von ihm selbst gewählte Zugangsweise hat, als Erste. Warum er eigentlich als Erstes über das schreibt, ne? Wo man nicht gleich mit dem Fall... Bitte? Ja, ich...
Bei Freud ist der Mensch irgendwie sehr geschlossen in sich. Er ist von seinen Trieben gesteuert. Ich schätze Freud
in vielen Musikern, aber nicht in. Naja, er ist geschlossen in sich, aber wie soll man sagen, natürlich ist er was in sich geschlossen, aber was ihn interessiert, ist, dass sich die Maschine immer wieder verreibt. Das ist doch die Sache, die ihn interessiert. Ne? Und zwar so verreiben kann, das darf man doch nicht vergessen, und zwar so verreiben kann, dass das entsteht, wo der Mediziner, sozusagen der Arzt in ihm zu reagieren hat, wo eben ein bestimmter Leidensdruck entsteht, der für das Subjekt nicht mehr erträglich ist. Ne? Das ist einfach die... also Geschlossenheit, es explodiert halt nach innen oder wie man sagt, implodiert halt dann unter Umständen. Nächstes Mal kommen wir noch einmal auf diese Sache, aber nicht mit Freud, sondern eben mit dem Stanley Cavell und der noch einmal von außen den Zusammenhang zwischen dem Freud der Geschichte von dem Sandmann und Wittgenstein herstellt.